Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer einer weiteren Folge der Interviews for Future. Noch zu Beginn des Jahres 2022 wollen wir uns heute sehr weit in den Süden des Planeten wagen, und zwar vor allem in die Antarktis. Und dazu habe ich mir Hartmut Helmer vom Alfred-Wegener-Institut eingeladen. Hallo, Hartmut.
Hallo, Dominik.
Ja, erstmal zu dir. Du bist Ozeanograf, aber auch Klimamodellierer, hast gar nicht so lange her eine Polarstern-Expedition in die Antarktis geleitet. Also stehst der Antarktis fachlich sehr nahe. Gibt es da vielleicht noch was, was du so für die Zuhörer und Zuhörer so in den Rahmen packen willst, dass wir wissen, mit wem wir es zu tun haben?
Ja, also begonnen oder interessiert hat mich die Antarktis eigentlich schon in meiner Diplomarbeit, die ich Anfang der 80er Jahre gemacht habe. Und dann begann ja auch die Aktivitäten Deutschlands in der Antarktis. Das hat mich weiter motiviert. Ich habe dann eine Doktorandenstelle am Alfred-Wegener-Institut für damals noch Polarforschung bekommen. Und bin dann eigentlich schon mit dem Thema, was wir heute besprechen wollen, bin ich schon in Kontakt gekommen, habe das ausgeweitet, habe dann nach meiner Promotion 6 Jahre an der Columbia University gearbeitet mit den Päpsten des Südozeans zu der Zeit, Arnold Gordon und Stan Jacobs am Lamont Doherty Earth Observatory, und dann 1996 wieder zurück ans AWI, um dann die vielen Fragen, die ich aus den USA mitgebracht hatte, dann in Modelle zu packen. Ich war vorher immer eher ein beobachtender Ozeanograf und habe dann lange Zeit eben Modellierung gemacht, bin jetzt aber, das hat aber eher persönliche Gründe, dann wieder in die Beobachtung.
Okay, na, dann kommen wir mal zu dem Punkt, der mich motiviert hat, dich überhaupt anzufragen, nämlich der Thwaites-Gletscher war mir jetzt auch vor, sag ich mal, 2 Jahren gar kein Begriff. Da hätte das auch irgendeine Kleidungsmarke sein können, hätte man mal den Namen gesagt. Dann ist aber jetzt eine Meldung rumgegangen Ende letzten Jahres, die schon den Blick in den Medien leider sehr bedingt, aber der Wissenschaft darauf gelenkt hat. Erstmal so grundsätzlich, dass wir überhaupt wissen, wo sind wir wieder, was ist der Thwaites-Gletscher, wo liegt er, was für Bedingungen hat er, also warum ist er interessant und relevant?
Ja, also der Thwaites-Gletscher gehört mit zum westantarktischen Eisschild. Also die Eiskappe auf dem antarktischen Kontinent unterteilt man in 2 Eisschilde. Das eine ist der ostantarktische Eisschild und der westantarktische. Und der Unterschied zwischen beiden Eisschilden besteht darin, dass der westantarktische Eisschild hauptsächlich auf Meeresboden liegt. Das heißt, es ist so dick, dass es nicht mehr aufschwimmt, sondern eben wirklich auch tiefe Täler im Ozean mit Eis füllt. Getrennt werden beide Eisschilde durch das transantarktische Gebirge, das sich also durchzieht vom Pazifischen, also vom Rossmeer, quer durch den Kontinent, dann in der Halbinsel endet und sich weiter fortsetzt in den Anden. Also das ist ja die längste Gebirgskette quasi vom Rossmeer bis hoch nach Alaska. Und Thwaites ist eigentlich nur ein Gletscher, der das Eis von diesem westantarktischen Eisschild in Richtung Meer transportiert. Das Besondere an dem Thwaites ist, dass er eben einen sehr tiefen marinen Graben ausfüllt. Dass also da sehr viel Eis unterhalb des Meeresspiegels liegt, auch wenn man das Eis wegnehmen würde. Aber ich denke, da kommen wir noch drauf, auf die Problematik dieses Eisstroms.
Genau, da kommen wir noch hin, weil diese Unterspülungen in die Richtung geht es ja dann. Jetzt kam in der Presse erstmal so ein bisschen was raus, so, ich sag's mal sehr verkürzt, Doomsday-Gletscher zerspringt wie eine berstende Windschutzscheibe. Das klingt jetzt natürlich auch erstmal sehr, sehr katastrophal und chaotisch. Was passiert denn gerade genau mit dem Gletscher?
Also Gletscher fließen, also wie ich schon sagte, in Richtung Ozean. Aber sind ja der Ozean besteht ja nicht nur aus einem tiefen Becken, sondern da gibt es Gebirge, Inseln. Und diese Inseln sind quasi die Bremsen für den Fluss. Und je langsamer dieser Gletscher dann nachher fließt, umso weniger Meereis kann er natürlich, oder Eis, mehr, also Inlandeis kann er dann auch Richtung Ozean transportieren. Und beim Thwaites beobachten wir, dass gerade in dem Teil, wo er aufschwimmt, wo er also so dünn ist, dass er nicht mehr bis auf den Meeresboden kommt, sondern eben anfängt zu schwimmen, dass er da noch auf einer Halbinsel gelegen hat, über Jahrzehnte. Aber diese Bremse, die wird jetzt langsam erodiert. Also das liegt daran, dass der Ozean von unten schmilzt, das Eis schmilzt und er somit dünner wird und in der nächsten Zeit sicherlich einfach über diese Insel, Halbinsel hinwegfließen kann und somit an Fahrt aufnehmen wird. Und dann eben genauso schnell fließen wird wie sein westlicher Teil. Es gibt ja einen östlichen und einen westlichen. Der östliche war immer sehr langsam, weil er eben gebremst wurde von der Insel. Aber das scheint demnächst dann nicht mehr so zu sein. Und dann, du sprachst gerade die Windschutzscheibe an, weil der Gletscher über einen Rücken kommt, über einen Gebirgsrücken, das ist also ein sehr steiler Anstieg, ist er natürlich auch sehr zerfurcht. Der hat also schon ein Gletscher, wenn der über irgendwelche Hindernisse muss, dann gibt es immer Spalten, Risse, weil unterschiedliche Geschwindigkeiten, dann gibt es Scherungen in dem Eis und die führen zu großen Rissen. Und nur der Schneezutrag, der kittet quasi diese einzelnen Blöcke. Aber nur wenn er schneller fließt, da sind auf einmal die einzelnen Blöcke doch sehr mobil. Und dann kann es eben zu diesem Zerfall von vielen kleinen Stücken passieren. Wie wir es auch an der Halbinsel vor gut 10 Jahren, also sogar etwas länger als 10 Jahren, da in den Lasen A und B Schelfeisen gesehen haben. Das war ja auch wie kleine Zuckerstücke, die dann auf einmal auf dem Meer schwammen.
Und dann auch ein sich selbst verstärkender Prozess, weil hier bricht was ab, das hält nicht mehr, das nächste bricht und so weiter. Kann man sich dann vorstellen.
Ja, und wenn das bricht, dann sind auch nochmal die Bremswirkungen weg, weil ja auch selbst irgendwo am Rand liegt es ja auf, aber wenn auch der Rand nicht mehr da ist, dann beschleunigt natürlich dieser Gletscher und wird schneller und damit auch dünner.
Und das ist ja jetzt erstmal nur der Gletscher, ist natürlich schade drum erstmal so gesagt, aber es ist ja nur ein Gletscher. Aber Thwaites ist ja nicht nur ein Gletscher, sondern hat so eine gewisse Pfropfenwirkung für das westantarktische Eis. Und ist natürlich jetzt nicht zu erwarten, dass der jetzt, sag ich mal, in 5 Jahren splittert und in 20 Jahren ist das westantarktische Eis weggelaufen. Also so schnell geht es natürlich nicht, aber trotzdem ist das eine Problematik. Also wie darf man sich das vorstellen? Wo bewegt man sich da?
Ja, er ist schon ein mächtiger Gletscher, der also große Landmassen an Eis Richtung Ozean transportiert. Nein, das Problem habe ich schon angesprochen, dass er nämlich durch einen tiefen Graben fließt. Also dass große Teile seiner Masse eigentlich unter dem Meeresboden, unter dem Meeresspiegel. Und dieser tiefe Graben liegt hinter diesem Rücken, den ich eben gerade angesprochen habe. Aber natürlich ist das nicht ein solider Rücken, sondern der hat auch Täler. Muss ich das vorstellen wie ein Gebirge. Und da zwängt sich der Thwaites im Augenblick gerade drüber. Aber so ein Gebirge hat natürlich auch Täler. Und wenn er nun dünner wird, dann werden diese Täler nicht mehr nur durch Eis gefüllt, sondern auch Ozeanwasser. Also das relativ warm, das ist ja auch der große Unterschied. Während in der Ostantarktis doch die Wassermassen, die mit dem Eiskörper interagieren, die sind relativ kalt. Die sind größtenteils am Oberflächengefrierpunkt von -1,9. Im Amundsenmeer, also dem Teil, der dem westantarktischen Eisschild vorgelagert ist, sind die Temperaturen 1 Grad, manchmal sogar höher. Das heißt also, wenn sich da Täler auftun, dann kann das Wasser da hineinströmen und hat auf einmal, sitzt nicht nur vor dem Gebirge, sondern kann sogar in das tiefe Becken dahinter fließen und somit diesen ganzen Schmelzprozess noch erhöhen.
Und das reicht dann, also es fließt quasi unterm Gletscher und unterm Eis wirklich tief rein, unterspült den Gletscher und unterspült dann auch westantarktisches Eis, also auch hinter den Gletscher. So, dass wir dann quasi, naja, eine bildlich gesprochen trojanisches Pferd.
Ja, so ähnlich kann man sagen. Was natürlich der Prozess ist, der dahinter steckt, ist, dass der Gefrierpunkt an der Basis dieses Eises, der ist vom Druck abhängig. Und je tiefer quasi meine Basis im Ozean hängt, umso mehr Wärme steht zur Verfügung. Denn ich kann ja diese Wassermasse, die jetzt mit 1 Grad da ankommt, oder auch vielleicht nur 0,5, aber 0,3 auch schon, die hat natürlich viel mehr Potenzial, bis sie auf den Gefrierpunkt, der bei der Tiefe bei -2,5 liegt, sagen wir mal. Es ist manchmal sogar ein bisschen drunter. Also der hat einen Temperaturdifferenz von 2 Grad, die Wärme hat der Ozean, um das Eis zu schmelzen. Und das kann zu Schmelzraten führen, die über 100 Meter pro Jahr liegen.
100 Meter polar heißt jetzt? Also
100 Meter pro,
pro Jahr.
100 Meter Eis,
ah, pro Jahr.
100 Meter Eis pro Jahr.
In der Höhe. Also von unten rauf.
Ja, genau.
Okay. Also man sieht schon.
Wenn der Gletscher nicht fließen würde, wäre er nach einem Jahr 100 Meter dünner.
Okay, du hast im Vorgespräch von einem Auge gesprochen. Also man hat von oben was gesehen, wo der Gletscher quasi auf dem, was Gletscher oder Eis, weiß ich jetzt nicht, das weißt du besser, auf dem Gebirge lag. Und dieses Auge, also wie ein Auge dann quasi, man sieht es ja von oben, also kennen wir ja jetzt aus der gefrorenen Pfütze im Alltag, dass wenn da ein Steinchen drin liegt, aber vom Eis überdeckt ist, dann sieht man diesen Abdruck in dem Moment, wo das Eis schwimmt. Und dieses Steinchen vom Eis gelöst ist, sieht man diesen Stein nicht mehr. Ist das ein Beispiel für genau das, was du beschreibst, dass dann von unten einfach das Eis verschwindet und man hier es zum Beispiel dann sogar sieht, weil das Eis sich vom Gebirge, vom Boden löst?
Ja, also das Phänomen haben wir beim Nachbarn beobachten können, nämlich dem Pine Island Glacier. Mhm. Der Pine Island Glacier war eigentlich viel früher in den Medien als Thwaites. Weil da nämlich, war ich sogar daran beteiligt. Wir haben eine Expedition in die Bucht gemacht und dort dann, das Meereis spielte nicht so richtig mit. Wir haben nur drei Stationen an der 40 Kilometer breiten Schelfeiskante gemacht. Aber allein diese drei Messungen haben gezeigt, dass dieser Gletscher, Pine Island Glacier, mit Wassermassen zu tun hat, die im 1 Grad warm sind. Und da haben wir dann schon gesagt, also, das ist ein Trog, die können da reinfließen, die Wassermassen, der muss schmelzen. Und dann haben wir in Satellitenbildern eben die aus den 70er Jahren dieses Auge, was du ansprachst. Also wenn Eis um ein Hindernis schließen muss, dann bleibt da quasi ein Auge in den Satellitenbildern. Und dieses Auge war dann in den 90er Jahren verschwunden. Das war nicht mehr da. Und dann haben wir gedacht, ups, das sieht so aus, als wenn zu dem Zeitpunkt, in den 70ern, das Eis dann noch aufgelegen hat. Und dann in den Anfang der 2000er Jahre haben die Briten dann ein autonomes Unterwasservehikel, Autosub kurz gesagt, in diese Kaverne schicken können. Das hat selbst navigiert und hat eben genau diesen Rücken entdeckt. Also das, was wir schon oben aus den Satellitenbildern und unsere Annahme, dass da eben warmes Wasser reinfließt, hat sich dann durch die Messungen 10 Jahre später, ungefähr Jahr 2004, hat sich dann bestätigt. Und diese Wassermassen haben eben Zugang zu der tiefen Grounding Line von dem Grounding Line, Entschuldigung, ist ein Fachbegriff, das ist die Aufsatzlinie. Früher schauten die Glaziologen dann immer von der Schelfeiskante ins Landesinnere, sind dann auf dem Eis gefahren, auf dem Schelfeis, und da plötzlich, wo sie keinen Ozean mehr hatten, sondern wo dann das Eis auf dem Boden auflag, das nannten sie Aufsatzlinie. Mhm. Heißt im Englischen Grounding Line.
Na gut, verständlich.
Ja. Ja, andersherum her gesagt, wenn du vom Landesinnere guckst, ist das der Punkt oder die Zone, wo dann dieses dicke Eis anfängt auszuschwimmen.
Okay, und da
so, ist... Und,
ne? Ja, bitte.
Ja, ja, und das war eben Pine Island Glacier und das hat sich alles bestätigt. Mittlerweile weiß man eben das, und da kommen die 100 Meter pro Jahr her, dass also diese warmen Wassermassen um diesen Rücken herumfließen können und dann zwar nicht mehr mit 1 Grad, sondern nur noch mit 0,5, aber wie ich schon sagte, das sind immer noch eine Temperaturdifferenz bis zum Gefrierpunkt von 2 Grad, und die können dann Schmelzraten von bis zu 100 Meter pro Jahr erzeugen.
Naja, eben darum geht es ja. Ich meine, es ist einfach ein Gefrierpunkt halt überschreitet, und gefrorenes Wasser ist halt was anderes, als wenn es dann eben wegtaut. Das ist jetzt erstmal Antarktis, ist natürlich so gesehen auf jeden Fall, naja, ein Prozess, der passiert, schade und so weiter und so fort. Bevor wir jetzt mal auf die Folgen für darüber hinaus kommen, mal die Zeit außen vor. Also grundsätzlich, es sind ja große Prozesse. Also ist das aufhaltbar? Ist das ein Schritt, der sich wieder einfangen wird? Also hier schmelzt jetzt ein Teil ab und dann bleibt das auch wieder stehen? Oder sind wir hier in einem Prozess, der auf welche Zeitspanne auch immer sich fortentwickeln wird und bis wohin reichen wird? Also was sind da die Prognosen?
Ja, Das ist immer natürlich noch Gegenstand der Forschung. Das ist ein sehr aktuelles Thema, wie der Klimawandel sich eben auf die Dynamik und die Massenbilanz des antarktischen Eisschildes auswirken wird. Vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt, der Prozess ist nicht aufzuhalten, gerade nicht im Amundsenmeer, wo eben schon die warmen Wassermassen auf dem Schelf vorhanden sind. Und die kriegst du nicht wieder runter vom Schelf. Einmal drauf, dann ist die dichte Barriere, die quasi an der kontinentalen Schelfkante liegt, die ist durchbrochen. Und das warme, schwere Wasser aus dem offenen Ozean kann ungehindert bis eben an die Grounding Line fließen. Mittlerweile benutzen wir aber auch, das war eben basierend auf Modellen, die quasi einen dynamischen Ozean hatten, aber kein dynamisches Eis. Mittlerweile sind wir soweit, eben auch durch viele EU-Töpfe, die uns fördern, die Modelle zu koppeln. Also sowohl ein Ozeanmodell mit einem Eissheet-Modell, was dann natürlich Schelfeis hat, zu koppeln. Und da sehen wir natürlich, dass es da Wechselwirkungen gibt. Dass wenn ich sprach schon an, der Gefrierpunkt hängt von der Tiefe des Eises ab, aber wenn ich natürlich viel schmelze, dann wird das Eis auch dünner. Das heißt also, mein Gefrierpunkt von -2,5 wandert langsam bis auf -2 oder so, sodass also diese Spanne noch wieder geringer wird. Und diese Zusammenhänge, inwieweit vielleicht das Schelfeis oder das Eis selbst doch wiederum einen vielleicht verlangsamenden Prozess in Gang setzt, oder das vielleicht verhindert, will ich nicht sagen, aber zumindest vermindert, das ist immer noch Gegenstand wirklich aktueller Forschung.
Also es könnte sein, dass ich quasi einpendelt. Also man sagt, der Druck ist zu groß, das warme Wasser ist drunter, das schmilzt, der Druck schwindet und dann bleibt das an so einem Pendelmittel stehen, wo dann halt Druck und Temperatur sich wieder, naja, ausgleichen ist das falsche Wort, aber halt einpendeln.
Nee, ein guter Punkt, den du da brachtest eben. Natürlich kann eine Schelfeisbasis, also wirklich die Unterseite, nur dann so schnell nach oben wandern, wenn von hinten nichts nachrückt. Solange von hinten immer dickes Eis ankommt, spielt es natürlich keine Rolle. Ne? Mhm. Dann hast du immer dieses dicke Eis und immer die Basis des Schelfeises in, sage ich mal, 1500 Meter Tiefe unter dem Meeresspiegel. Aber wer
jetzt steht hier das Bild bei mir und der Ton?
Ein Gebirgszug, ein noch nicht entdeckter Gebirgszug, dann plötzlich den Eisstrom, der braucht den gar nicht mal stoppen, aber umlenken. Der wird dann einfach umgelenkt und fließt in einen, machen wir das Beispiel, der Pine Island Glacier, der jetzt das Pine Island Eisschelf füttert, wird durch irgendwelche Topografie, die wir vielleicht noch gar nicht kennen, umgelenkt in den Trades. Und dann stoppt das alles und dann schmilzt er da an der Stelle. Also das ist eben auch eine Sache, die dann die interne Dynamik des Eisschildes betrifft.
Okay, und bei Pine Island ist es zum Beispiel so, wenn der jetzt schmilzt, der hat nicht so diesen Barriereeffekt, also diese Stöpselfunktion wie jetzt der Thwaites. Da kann man sagen, Glück gehabt, es ist zumindest der Richtige geschmolzen, also zumindest in dem Ausgleichsprozess.
Ja, und das liegt einfach daran, dass unter dem Pine Island Glacier eben nicht so ein tiefer Trog liegt, ne? So ein Graben. Der ist bei Thwaites wesentlich tiefer und streckt sich auch, also bis hin zum Fichtner Ronne, also dem atlantischen Sektor. Man weiß, also aus Paleo-Betrachtung, dass es da mal eine Passage gegeben hat. Durch diesen Graben vom Rossmeer hin zum Weddellmeer.
Okay, das ist aber schon sehr lange dann her. Oder welche Zeiten waren
das? In der letzten Warmzeit.
Okay. Na, jetzt haben wir natürlich das Ding mit dem warmen Wasser. Wie du sagst, okay, der Druck kann das wieder ausgleichen, dadurch, dass es weniger Druck ist. Auf der anderen Seite ist es doch so, dass die Wassertemperatur, die danach strömt, durch den Klimawandel ja auch nicht stabil bleibt, sondern das wird ja doch auch steigen, oder? Also jetzt von, lass es ein halbes Grad sein, dass das dann wieder auffängt, oder woher kommt das warme Wasser? Das ist ja der Klimawandeleffekt, oder?
Ja, das sehen wir also im Augenblick noch nicht als das große Problem. Das warme Wasser, was dann also mit dem Eisschild wechselwirkt, das kommt aus dem antarktischen Zirkumpolarstrom. Das größte Stromsystem auf unserem Globus, was wirklich im Uhrzeigersinn, wenn man also auf die Antarktis guckt, im Uhrzeigersinn die Antarktis umströmt. Und da gibt es eine Wassermasse, die heißt sogar zirkumpolares Tiefenwasser, die bringt eben die Temperatur, die liefert das warme Wasser, was dann durch Wirbel, die dann in den einzelnen Randmeeren der Antarktis sind, bringt es dann, diese Wirbel bringen dann aus dem Zirkumpolarstrom das Wasser in die Nähe oder auf den Kontinentalschelf. Und eine Erwärmung dieses zirkumpolaren Tiefenwassers, was also im Zirkumpolarstrom so bei 2000 Meter ist, die sieht man noch nicht. Also wenn man jetzt Klimaszenarien sieht, dann geht es eigentlich, und von der Ozeanerwärmung spricht, dann geht es eigentlich immer um die oberen 1000 Meter.
Okay, und die sind hier nicht so relevant einfach.
Ja, die sind einfach, genau, für die Prozesse in der Antarktis sind diese an der Oberfläche nicht so relevant.
Okay, wenn man jetzt mal...
Aber ich möchte sagen, Dominik, yeah, dass das Wasser, was in dem Zirkumpolarstrom strömt, 2 Grad, sogar bis zu 4 Grad, wenn das Zugang zu dem Kontinent, das reicht.
Also inwiefern das tiefere Wasser?
Ja.
Aber das ist zumindest relativ konstant in der Temperatur und einfach vom Klimawandel jetzt noch nicht beeinflusst. So, das ist halt dieser Gedanke, den wir gerade hatten, mit es könnte sich einpendeln, dann nicht, sag ich mal, in den nächsten 50 Jahren vom Klimawandel wieder weggegrätscht wird, sondern da sind wir in so tiefen Tiefen. Ja, du hattest schon gesprochen von der Amundsensee und von Larsen 1, 2, 3. Das sind ja auch an der Halbinsel, die unterhalb von Südamerika hochgeht und auch ein Teil dieses Rückens ist, dieses Gebirgsrückens, der sich da komplett hochzieht.
Und da transantarktische Gebirge.
Da ist das ja schon passiert, was wir jetzt bei Thwaites so ahnen oder beobachten. Wie hat sich das da so gezeigt? Also was genau ist da passiert? Weil es ist ja ein bisschen ein Blick in die Zukunft.
Ja, aber gerade, das ist interessant, aber die Prozesse, die zum Zerfall von Larsen A und B und C, Larsen C ist eben auch dicht davor, das ist ein anderer. Also wir haben einige Polarschirmexpeditionen in dieses Meeresgebiet schon durchführen können, leider immer nicht sehr optimal, nur wenige Messungen machen können, aber wir haben auf dem Kontinentalschelf, also das ist ja dann das westliche Weddellmeer, haben wir noch keine hohen Temperaturen gefunden, also erhöhte Temperaturen. Die Temperaturen auf dem Schelf liegen maximal bei -1,5, wenn nicht sogar am Gefrierpunkt von -1,9. Man geht davon aus, dass die beiden Schelfeise an der antarktischen Halbinsel, also Larsen A und B, durch eine andere Erwärmung zerfallen sind, nämlich durch eine atmosphärische Erwärmung. An der Spitze der antarktischen Halbinsel beobachten wir mit die stärksten Erwärmungen auf dem Globus in den letzten 50 Jahren. Das liegt daran, dass einfach die Winde aus einer anderen Richtung kommen, mehr aus nördlicher Richtung und dann eben aus dem pazifischen Raum warme Wassermassen Richtung Antarktis blasen, sodass es auf den Larsen-Schelfeisen zu Oberflächenschmelzen kommt. Also in den Sommermonaten haben die sogar mittlerweile Regen. Letztes Jahr, als das die Meldung rumging, dass zum ersten Mal Regen auf den Stationen da an der Halbinsel und stattgefunden hat. Das schmilzt also den Schnee. Den Schnee haben wir ja im Winter, der schmilzt. Und auch da an der Halbinsel ist der Prozess, den ich schon für Thwaites geschildert habe. Die Gletscher müssen über sehr raues Terrain, über eine sehr gebirgige Struktur, sind also, wenn sie ankommen im Schelfeis, also dem schwimmenden Teil, schon sehr zerklüftet. Und nur der Schnee hat das wieder alles gekittet. So, und wenn natürlich dann Schmelzwasser kommt, dann wird der Schnee geschmolzen und das Wasser, das kann ja nicht weg, das läuft in diese Spalten rein. So, wenn es nicht ganz durchfällt schon gleich, weil es eben, weil das ein Spalt ist, der bis zum Ozean geht, bis zum Meer unten geht, dann bleibt es da drin hängen und fängt im Winter an zu frieren. Und dann hat man die uns auch bekannte Sprengung.
Okay, naja, das kennt man ja von Hausritzen, Gebäuderitzen, solchen Geschichten, ne? Also,
ja, genau. So, und so nimmt man an, dass also die Larsen A und B durch diesen Prozess, also im Sommer schmelzen, Schmelzwasser ist in das Eis eingedrungen, das ist im Winter gefroren und hat dann diese ursprünglichen, die Blöcke, die schon so als Block eben mal reinkam, dann wirklich zersprengt. Und deswegen waren auch die Satellitenbilder sahen aus, wie, als wenn da Zuckerstücke, also Zuckerwürfel auf dem Wellenmeer schwammen.
Ja, da kam ja auch dieser eine, ich weiß gar nicht, wie hieß, aber ein ganz großes Stück, das kam auch aus Larsen, oder? Das da sehr weit getrieben ist vor ein paar Jahren.
Wann war das? Vor 3 Jahren oder so? Genau, das ist aber von Larsen C gekommen und das sagte ich ja. Also Larsen A und B, die existieren so gut wie gar nicht. B hat noch eine kleine Ecke, aber dieser Prozess, den findet man jetzt auch auf Larsen C, sodass man also annehmen kann, dass auch Larsen C, wenn die Erwärmung weiter fortschreitet, demnächst also gefährdet ist. Larsen C ist etwas größeres Schelfeis und da gibt es eben Prozesse unterm Eis selbst, die nicht nur zum Schmelzen, sondern auch wieder zum Frieren des Wassers führen. Wenn nämlich das Wasser, sage ich mal, wenn die Wärme rausgelutscht ist und es am In-situ-Gefrierpunkt ist und ich es dann wieder noch in noch geringere Drücke bringe, dann fängt das Wasser an zu frieren. Also, und diese Kristalle, das Marineeis, so nennt man dieses Eis, das hat so eine kittende Funktion für Larsen. Nun ist nur die Frage, wie lange dieses Marineeis noch gebildet wird, um dann auch nicht mehr als Kitt zu wirken und dann auch Larsen C zerfällt.
Okay, nur mal so für die Einschätzung. Jetzt nehmen wir mal das Schelfeis ganz komplett Westantarktis. Wenn das jetzt, was es natürlich nicht auf Hoppla Hopp tut, aber nur mal um die Größenordnung zu haben, wenn das jetzt wegschmilzt, welchen Meeresspiegelanstieg, wo redet man da, also wovon redet man da, wie viel, was ist das für ein Impact dann auf die Ozeane? Das ist ja auch was die Menschheit dann interessiert.
Ja, also neueste Berechnungen sprechen von 3,3 Metern.
Okay.
Global Meeresspiegelanstieg.
Und das ist jetzt das reine Schelfeis?
Nein, das ist dann das gesamte Eis der Westantarktis.
Westantarktis komplett. Die Ostantarktis, die ist ja noch relativ stabil, die ist dann nochmal ein ganz großer Batzen. Ne? Das waren ja irgendwie 50 Meter, also wenn es komplett abtaut.
52.
Aber da sind wir sehr weit in der Zukunft. Kannst uns beruhigen.
Ja, wirklich. Das ist dann sehr weit in die Zukunft gedacht. Ja. Ich wollte noch einen Hinweis wollte ich geben, weil du das auch eben gerade das Wort Schelfeis erwähntest. Also Schelfeis ist ja schwimmendes Eis. Also das führt nicht zur Meeresspiegelerhöhung. Das hat schon das Wasser verdrängt und das, was den Meeresspiegel erhöht, ist eben wirklich das Eis, was vom Inland dann Richtung Ozean fließt.
Ah, okay. Ja. Das heißt, das Schelfeis ist natürlich für die Meeresspiegelerhöhung insoweit verantwortlich, dass es wie bei Thwaites eine Pfropfenwirkung hat, eine Schutzwirkung. Aber der Schutzwall schwimmt ja schon im Wasser und die Verdrängung, da es ja um Gewichtsverdrängung geht letztlich, ne, auch weil Eis, also naja gut, da brauchen wir nicht ins Detail gehen. Um jetzt mal einen Schritt weiter zu gehen, das ist ja jetzt alles erstmal, ich sag mal, schön und gut, ist natürlich schade, die Antarktis ist ein sicherlich schöner Ort, also ich beneide dich auch sehr, da schon gewesen zu sein oder auch öfters gewesen zu sein, aber relevant wird es natürlich für die Menschheit da, wo es Folgeeffekte erzeugt. Und dann ist gerade schon angesprochen, die Erhöhung des Meeresspiegels ist ein möglicher Folgeeffekt. Was gibt es da noch Zusammenhänge, die jetzt ganz konkret sind? Also natürlich indirekt über verschiedene Kipppunkte und so weiter kann natürlich viel passieren, was wir schwer einschätzen können. Aber jetzt so eher direkte Dinge wie zum Beispiel Süßwassereintrag in die Ozeane, verändert Strömungen oder was gibt es da noch, was, sage ich mal, auf im Klimatischen gesprochen kürzere Sicht relevant wird oder relevant ist vielleicht schon?
Mhm. Ja, erste Zeichen sind schon erkennbar. Also du sprachst schon die Zirkulation an. Der Weltozean wird ja eigentlich angetrieben durch ein Förderband. Man spricht da von dem globalen Förderband im Weltozean. Und da das ein zusammenhängendes System ist, ist es immer schwer zu sagen, wo ist der Anfang und wo ist das Ende. Aber um es zu verdeutlichen, gehen wir einfach mal in unseren Nordatlantik um Grönland herum, sowohl Grönlandsee wie auch Labradorsee, das sind die Meeresgebiete um Grönland herum. Dort wird eine schwere Wassermasse gebildet durch eben Abkühlung. Nicht durch Meeresbildung, aber durch Abkühlung. Die werden da eben sehr, und wenn sie kalt sind, kalte Wassermassen sind schwerer, die sinken also ab und finden ihren Weg den ganzen Atlantik herunter, das kann man verfolgen, bis eben in den schon angesprochenen Zirkumpolarstrom. Und das ist der eine Zweig, der bleibt aber mehr in den mittleren Stockwerken. Die Bodenströme, das Wasser, was man unterhalb 4000 Meter findet, das ist alles Wasser, das sind alles Wassermassen, die um die Antarktis herum gebildet wurden. Also das heißt, die Wassermassen, die in der Antarktis nehmen teil an dieser gesamtglobalen Strömung.
Also das ist auch dieses Band um die Antarktis mit rum, hängt da auch mit zusammen, also spielt da mit rein.
Ja, also die Wassermassen der Antarktis, die, so sagen wir immer, tragen zur Ventilation des Tiefenozeans bei. Denn die Wassermassen sind kalt und sauerstoffreich und sorgen da also wahrscheinlich auch mit für das Leben der Tiefsee. Ne? Denn die bringen wirklich dann den Sauerstoff in die großen Tiefen. Und wenn jetzt, aber dieser Prozess um die Antarktis herum, die Bildung von wirklich sehr schweren Wassermassen, der hängt sehr stark ab von der Meereisbildung, denn es ist nicht nur das Abkühlen, was die Wassermassen schwer macht, sondern auch der Salzeintrag bei der Meereisbildung. Meereisbildung muss man sich so vorstellen, man nimmt das Süßwasser aus dem Ozean heraus, es treibt dann oben an der Oberfläche und wird dann durch die Drift, das Meereis wird ja durch die Winde verdriftet, an anderer Stelle wieder in den Ozean eingetragen. Aber auf dem Kontinent, um die Antarktis herum, da bleibt das Salz. Und Salz plus Kälte macht eine sehr schwere Wassermasse. Die sind so schwer, dass sie sich nur quasi im Bodennähe aufhalten und auch dort strömen.
Okay, also hier nur mal fürs Verständnis rein physikalischer Natur. Wenn ich jetzt Salzwasser habe und ein Teil davon gefriert, dann löst sich das Salz, was im Eis wäre, in das Wasser darunter. Also Salz, also ähnlich wie beim Dampf ja auch, wo man es ja kennt, ganz allgemein. Ne? Wenn Salzwasser verdampft, in dem Dampf ist kein Salz mehr.
Ja, Teile des Salzes bleiben im Eis noch drin, also aber je älter das Eis wird, umso mehr, weil das Salz wird ja dann immer, man nennt das Brine, also das ist so eine Flüssigkeit, die wird immer salziger und damit auch schwerer und die allein durch die Schwerkraft bilden sich dann Kanäle und irgendwann, wenn man das Eis lang genug, wenn das alt genug ist, ist dann quasi kein Salz mehr drin und all das Salz ist dann im Ozean.
Also der gleiche physikalische Effekt, den wir jetzt auch irgendwie im Winter benutzen, wenn wir mal unsere Straßen salzen, weil da ja auch das geeiste, also das Eis durch das Salz aufgelöst wird. Und also ich stelle es mir jetzt nur so vor, um es ein bisschen greifbarer zu machen, dass ich jetzt diesen Block habe mit schwimmendem Eis, ist noch Salz drin, schon weniger. Und jetzt habe ich vielleicht meinetwegen relativ weit oben in dem Block ein sehr salziges Stück. Das löst aber das Eis zu Wasser und das wässrige, schwere, salzige tropft dann durch den Eisberg zum Beispiel durch und somit geht Salz, vor allem sehr salziges Wasser, unten raus. Also so ja. In etwa. Okay. Ja. Naja, und dann haben wir bestimmt auch Einflüsse, ne? Also Salzwasser, also salziger, weniger salzig ist ja auch nicht nur auf Strömungen, sondern tatsächlich auch auf Ökosysteme. Also
ja. Naja, und wenn ich dann eben da unheimlich viel Schmelzwasser reinpacke auf die kontinentalen Schelfe, eben durch vermehrtes Inlandeisschmelzen oder eben auch Eisberge, so ein Schelfeis, wenn es dann zerfällt, produziert ja immens viel Eisberge, die dann auch erstmal da sitzen und schmelzen. Plus weniger Meereisbildung, also weniger Salzeintrag, mache ich die Wassermassen zu leicht, sodass sie gar nicht mehr in die Tiefsee gelangen können, weil sie dann sich irgendwo, wenn sie über die Schelfkante fließen, sich irgendwo einschichten in Horizonte, die dann gar nicht mehr mit der Tiefsee in Verbindung stehen.
Okay, also zum Beispiel auch wieder antarktische Becken.
Ja.
Ist es auch ein relevanter Effekt, dass, also jetzt haben wir ein Schelfeis, dann bricht ein Stück ab, das wird zum Eisberg, der Eisberg treibt dann davon, meinetwegen 1000 Kilometer nördlich, bis er dann irgendwann da richtig wegschmelzt. Ist auch diese Verbreitung ein relevanter Effekt oder ist es, sag ich mal, relativ wurscht, ob die jetzt wegtreiben und schmelzen oder vor Ort schmelzen würden? Also diese Verteilung und Verbreitung.
Auch dazu haben wir Modelle. Wir haben hier am Alpe-Legen-Institut mittlerweile ein sehr gutes Ozeanmodell, in dem auch Eisberge Berücksichtigung finden. Also da können Eisberge driften, schmelzen und eben ihr Süßwasser in den Ozean abgeben. Und wir haben eben festgestellt, was auch Sinn macht, die Eisberge, die aufgrund von flacheren Stücken. Es gibt Eisberge, die liegen 10 Jahre oder wir haben da unten im Weddellmeer einen Eisberg noch liegen, der ist 1986 gekalbt. Okay. Der war so mächtig, der hatte einen Tiefgang von mehr als 300 Metern, der ist da einfach auf eine Bank gelaufen und dort liegt er schon seit 1986. Okay, also, ja. Aber das ist kein großer Eintrag. Wenn man das dann hochrechnen würde, wäre das ein geringer Eintrag pro Jahr. Mhm. Richtig schmelzen tun die Eisberge eigentlich erst, wenn sie dann in den Zirkumpolarstrom kommen, wenn sie also wirklich mit wärmeren Wassermassen in Kontakt kommen, wenn sie mit Wellen, also Wellenbewegung, führt auch sehr zu dem Zerfall von Eisbergen.
Wegen mehr Kontakt des Wassers, des wärmeren Wassers dann dadurch, durch die Bewegung.
Ja, und dadurch, dass die Wellen natürlich, die haben natürlich eine größere Wucht, die unterhöhlen auch manche Kanten, dann wird auf der Wasserlinie unterhöhlt und dann hat man Überhänge, dann brechen die Überhänge ab. Oder aber auch die generelle Bewegung, die langen Wellen, dann kommt es doch zu Stress im Eisberg. Und wenn der dann irgendwelche schwachen Stellen hat, dann zerbricht er an dem.
Was ich schon länger beobachte, ist, das mag vielleicht ein bisschen, ich sag mal, negatives Cherrypicking sein, aber fällt es immer wieder auf, dass Prognosen, Klimawandel ganz allgemein, also jetzt gehen wir mal auf den ganzen, alles Mögliche, was so passiert, dass die von der Realität doch immer, oder oftmals, nicht immer, aber oftmals doch auch bis zu drastisch überholt werden. Du arbeitest ja schon relativ lange mit, auch mit Modellen, Prognosen, und hast du da ein Gefühl von der Beobachtung her, wie das jetzt mit der Antarktis im Allgemeinen ist, ob da die Prognosen, sag ich mal, relativ treffsicher sind, oder haben wir da auch den Effekt, dass man dann letztlich viel unterschätzt und die Dinge oftmals schneller passieren, weil bei Trades war es ja tatsächlich so, ne? Das sollte ja, also es war schon klar, dass das so kommt, aber es sollte eigentlich viel später kommen.
Ja, da gibt es bestimmt Regionen, wo die Modelle übertrieben haben, wo alles so drastisch, und es gibt Regionen, wo das doch schneller passiert ist als vorhergesagt. Also das kann man so generell nicht sagen. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass also unser Modell, das war sehr interessant zu beobachten. Im Grunde genommen, in der Vergangenheit haben immer die Beobachtungen die Modelle getrieben. Die Beobachtungen kamen an und haben gesagt, hier, das haben wir gefunden im Ozean. Jetzt, wir haben da zwar nur einen Punkt und der ist vielleicht auch nur 2 Jahre lang gemessen oder 3. Nun zeigt uns doch mal, warum wir das da so haben. Dann haben also die Beobachtungen, die Modelle oder die Modellierer angestachelt und gesagt, nun schaut mal, wie das ist.
Okay, also mal neue Beobachtungen eingepreist, auch in die Modellierung, die man schon hatte, und dadurch. Ja.
Und in meinem Fall jetzt, also was uns passiert ist, womit wir dann auch bekannt geworden sind, mit dieser Publikation in Nature, da haben wir etwas vorausgesehen, was im Jahre 2070 passieren soll. Wir haben ganz vorsichtig formuliert, wir haben gesagt, das ist nur ein Modelljahr, also wir weisen nur darauf hin, dass sowas da in dem Weddellmeer möglich ist, dass da warme Wassermassen in diesen Fichtner Trog reinfließen. Aber was die Publikation verursacht hat, ist eine Messkampagne. Also Polarstern ist jetzt schon seit 2014 fährt Polarstern alle 2 Jahre in dieses Gebiet und wir haben dort Verankerungen liegen. Und was wir beobachtet haben, ist, dass das Modell gesagt hat, dass eigentlich von den Beobachtungen übertroffen wird. Dass also dieses warme Wasser, was das Modell für 2070 so vorhersagt, oder 2050 fängt es an zu pulsen und 2070 ist dann der ganze Graben mit dem warmen Wasser voll. Wir sehen jetzt schon die Pulse und wir sehen sogar Pulse, die nicht nur eine Saison dauern, also 2-3 Monate, sondern schon das ganze Jahr. Also ich bin da vorsichtig, jetzt zu sagen, die Modelle überschätzen oder sie unterschätzen. Also ich denke, das kommt immer darauf an, und das so lebt ja auch die Wissenschaft. Ne? Also es ist immer alles erstmal in Frage stellen und dann aus den Fragen oder den Fehlern, den wir machen, dann auch lernen und unsere Ideen weiterentwickeln.
Ja, man hat halt manchmal ein bisschen die Vorstellung, dass Wissenschaft so eine Tendenz dazu hat, eher die vorsichtige Prognose zu geben. Wobei, das kann natürlich auch einfach die Übersetzung in die Presse sein. Das kann ich jetzt auch nicht einschätzen. Also
ich denke, das hat genau der Punkt. Wir müssen vorsichtig sein, denn wenn wir übertreiben, dann sind wir letztendlich nicht mehr glaubwürdig.
Genau, das ist das Ding. Also,
Obwohl es ja manchmal wirklich auch gut ist, überhaupt auf die Problematik hinzuweisen, im Rahmen des Möglichen zu übertreiben.
ist ein
Wenn
schmaler
man
Grat.
besser.
Halt, ne? Also,
Ne?
klar, also ich meine.
Also, deswegen habe ich gesagt, im Rahmen der Möglichkeiten übertreiben. Also
Ja,
nicht, also, es muss physikalisch immer noch Sinn ergeben.
okay. Also so dieses Ding, ne? Wenn man sagt, man hat halt dieses Spektrum zwischen das und das wird sich bewegen. Was ich meine, wegen die Erderwärmung 2100 zwischen 1,3 und 3,4 Grad meinetwegen, um jetzt mal so grobe Zahlen zu nehmen. Und dann kommuniziert man und zeigt mal eher die 3 Grad, weil die halt Aufmerksamkeit auf das Thema machen und die 3 Grad sind ja zumindest, also unsachlich sind sie definitiv nicht. Also das sehen wir. Ja, würde ich gleich mal aufgreifen, das ist mal, um jetzt mal über deine Grenzen, was du wirklich fachlich explizit bearbeitest, hinwegzugehen, sondern du bist ja auch Klima interessiert, hast ja auch Fridays for Future schon angesprochen, das gut findest, vorhin, bevor wir aufgenommen haben, glaube ich. Egal, ne, aber du siehst ja mehr, also du siehst ja nicht nur dein Fachgebiet, sondern darüber hinaus mal so gerne Bauchgefühl, also das kann man gerne so beschreiben und würdest du sagen, wir halten dieses Jahrtausend, dieses Jahrhundert, die 1,5 Grad? Wie wahrscheinlich ist das für dich, also wenn du das also beobachtest?
Also jetzt ganz persönlich,
Ja,
ne? Das ist
persönlich,
wirklich,
genau.
deswegen meine ich, dass das so. Ich denke, dass das 1,5-Grad-Ziel nicht erreichbar ist.
Okay.
Wenn ich einfach nur, wenn ich allein schon diese Beobachtung, dass während der Corona-Zeit, also das war ja dann 2020, der CO2-Ausstoß etwas nachgelassen hat, eine Delle, so hat er schon ein Jahr später, hat er wieder zugelegt und wir sind jetzt bei 414 ppmv. Also wir sind auf dem besten Wege, also die vielleicht sogar, ja, oder sagen wir andersherum, wir werden auch Probleme haben, die 2 Grad noch zu schaffen. Da muss wirklich sehr viel noch passieren. Das ist meine persönliche Einschätzung. Und es ist bedauerlich, aber die Politik reagiert zu langsam.
Ja.
Schau sich nur Glasgow an, was da wieder, Glasgow war im Grunde genommen doch ernüchternd.
Ja, lustig, vor allem, weil man halt irgendwie zu jeder Klimakonferenz sagen kann, ach, die war ja mal wieder ernüchternd. Also da kann man Glasgow mit Kyoto und so weiter austauschen. Also das, wo schätzt du das ein? Was wird als nächstes auf uns zukommen? Also sicherlich werden uns jetzt nicht 50 Meter geschmolzenes Wasser aus der Antarktis als nächstes überrollen. Da sind wir auf langen, langen Wegen. Aber wenn du jetzt, ich weiß nicht, ob du Kinder hast, vielleicht auch Enkelkinder, also sicherlich irgendwann werden unsere Nachfahren auch allein deswegen sterben, weil die Sonne irgendwann explodiert. Aber das ist natürlich sehr weit weg. Aber wenn man jetzt mal in diese fühlbaren Bereiche geht, wo man Menschen kennt, die das noch erleben werden, was macht dir Sorgen? Also wo siehst du da die großen Probleme kommen, was ja nach letztlichen Hinweis ist auf, wo sollten wir jetzt möglichst schnell reagieren? Also auch wieder
Klar.
persönlich natürlich.
Ich denke, das muss man auch wieder differenzieren. Einmal, was mich und meine Kinder und vielleicht Enkelkinder, ich habe noch keine, also, aber dann vielleicht betrifft und was eigentlich global passiert. Meeresspiegelerhöhung ist ein Thema. Nicht für uns. Hier in Europa, die Niederländer zeigen uns, wie man auch unter dem Meeresspiegel leben kann. Aber schaut man doch nur mal in den Pazifik, wo vielleicht schon Inseln demnächst verlassen werden müssen, weil einfach deren Wasser, was sie haben in dem Atoll, einfach Meerwasser ist. Also die werden ständig überspült. Und es sind ja wirklich jetzt schon Programme im Gange, einige Inseln einfach also umzusiedeln, einige Stämme. Das läuft ja da schon. Das sind aber alles nur kleine, wirklich relativ kleine Zahlen, wenn dann die Leute da im Pazifikum sind. Aber es ist ein Thema. Für uns selbst denke ich, wir haben mit ganz anderen Themen zu tun. Die Prozesse, die dort in der Antarktis ablaufen, du hast es schon gesagt, Das sind Prozesse, die uns in den nächsten 100, also in den ersten 100 Jahren, in den nächsten 100 Jahren noch nicht so ernsthaft beschäftigen werden. Vielleicht in den nächsten 200. Nein, aber wir müssen doch, können doch bloß, wir brauchen doch bloß aus dem Fenster zu schauen. Ich meine, wir hatten gerade vor ein paar Jahren eine große Dürre. Was wir sehen, und da helfen uns eben auch die Modelle, dass sich Klimazonen verschieben. Und wenn Klimazonen sich verschieben, dann hat das eine große Auswirkung auf die Bevölkerung. Und das, die verschieben sich leider in Zonen, die sehr stark bevölkert sind. Und entweder durch enorme Niederschläge, Überschwemmungen oder aber Dürre. Und ich denke, dass wir in der Zukunft, das ist jetzt wieder meine persönliche Meinung, wir zwei große Probleme haben. A, die Wasserversorgung und die Weltbevölkerung mit sauberem Wasser noch zu versorgen. Das wird sehr schwer. Und weil das eben sehr, sehr schwer ist, die Probleme der Migration.
Die wir ja schon sehen. Also auch in größerem Stile. Also jetzt zum Beispiel Madagaskar ist ja was, also wenn die da alle wegkommen können würden, würden sie es tun. Und es kommt ja auch viel aus Afrika schon, was jetzt nicht vor Krieg flieht, sondern eben vor diesen Effekten.
Ja, aber auch aus den Regionen Bangladesch und Indien oder aber auch da der ganze Nahe Osten. Das sind ja jetzt schon sehr aride Gebiete. Also wenn es da noch heißer wird, dann sind die auch, kann man da auch kaum noch leben. Ne? Und dann müssen die Menschen da weg. Also das sind Probleme, die als Folgen des Klimawandels man schon sehen muss und die uns hier in Europa wahrscheinlich eher treffen werden, als der Meeresspiegel anstieg. Da sollte man vielleicht auch nochmal zu erwähnen, wir sprechen immer nur von dem antarktischen Eisschild, wir haben hier noch einen auf Grönland. Grönländischen Eisschild gibt es auch, der ist auch gefährdet, der schmilzt auch sehr stark. Aber, und das ist jetzt wieder interessant, das Schmelzwasser aus Grönland wird uns hier in Nordeuropa, Nordseegebiet und so wenig gefährden. Ganz einfach aus dem Grund, Massenanziehung. Da liegt im Augenblick so viel Masse auf Grönland, dass diese Masse die Wassermassen anzieht. Also allein die Eismasse auf dem grönländischen Eisschild zieht so viel Wasser an, dass da ganz nur durch die Massenanziehung ein höherer Wasserspiegel existiert. Und wenn der jetzt wegfällt, diese Massenanziehung, weil die Masse nicht mehr da ist, dann sackt das also wieder zurück. Es ist ja keine Anziehung da. Mhm. Und das, die Nulllinie, die läuft ungefähr durch Großbritannien, so wie ich noch in Erinnerung habe. Also das Schmelzen des grönländischen Eisschildes hat viel größere Auswirkungen auf die Staaten, die Länder im Süden und auch im pazifischen Raum. So hat man mittlerweile errechnet.
Okay, weil das Wasser, was dann quasi einträgt in den Ozean, bei uns nur ausgleichend wirkt sozusagen und... Aber es ist ja trotzdem mehr Wasser und irgendwo muss es hin. Und das geht dann...
Ja, und das geht irgendwo hin. Und deswegen, also was uns hier wirklich, und deswegen finde ich es auch gut, dass wir weiterhin Antarktisforschung betreiben, denn das Schmelzen des antarktischen Eisschildes betrifft uns hier in erster Linie.
Okay, aus den gleichen Gründen.
Also, ja, auch.
Unter anderem.
Also wir werden diese Meeresspiegelerhöhungen dann wirklich zu spüren bekommen.
Okay, also mehr als meinetwegen Chile oder... Also,
Ja. Da unten, diese Spitze Südafrika, auch noch, vielleicht nicht mehr ganz so, aber Südamerika auf alle Fälle, ja.
Aber da wird es doch einem auch schon wieder ein bisschen gruselig, wenn man überlegt, was für Wassermassen das sind, die dann auch in Austausch gehen. Also was das wieder mit planetaren Strömungssystemen macht, wenn jetzt mal wirklich, ist natürlich ein großes Ding und lange hin, aber wenn jetzt wirklich Grönland abtaut und nach Süden fließt und Antarktis abtaut und nach Norden fließt, das, was jetzt natürlich nicht mit einem Mal passiert, aber da reden wir dann in fernerer Zukunft von einem komplett anderen planetaren System, oder? Also Strömungssystem.
Ja, nicht nur Strömung, sondern auch Klima. Ne? Also denn unser Klima hier auch in Nordeuropa hängt ja nun sehr stark von den Ozeanströmungen ab. Hm. Und wenn die sich ändern, dann ändert sich auch unser Klima hier.
Okay. Du hast eine Sendung mit Arte gemacht. Stefanie Arndt war auch dabei. Und jetzt zum Beispiel diesen Podcast. Da verdienst du jetzt gar nichts dran, sondern es kostet dich ja nur Zeit, mal so gesagt. Ich weiß nicht, ob bei der Arte was verdient hast, ist ja auch schön. Aber jetzt mal so von der Seite, diese Aufklärung, die du da betreibst, ist das auch was, wo man jetzt mal auf der menschlichen Seite, also ich will da jetzt ganz konkret auch in Richtung der Zuhörerschaft so ein bisschen denken, die sich das vielleicht nicht traut, nicht zutraut oder gerne mal was sagen würde öffentlich, es aber nicht macht. Also dieses öffentliche Aufklären, tut es dir auch einfach gut? Also auf dieser emotionalen Ebene zu sagen, okay, ist das ein Gefühl, also gibt es auch das Gefühl, mehr zu tun, als du jetzt, sag ich mal, in Anführungsstrichen nur mit deiner Forschung tun könntest?
Ich muss sagen, dass ich mit dieser Kommunikation relativ spät angefangen habe, weil eben wirklich als Wissenschaftler bist du nicht geschult und da gibt es schon einen Schwellenwert, den man erst oder eine Schwelle, die man erst überschreiten muss. Das hat sich in den letzten Jahren, weil wir eben auch von unseren Geldgebern gepresst werden. Wir werden aufgefordert, in die Öffentlichkeit zu treten, sowas jetzt, so Podcasts zu machen oder eben bei Arte TV mitzumachen. Und somit kommt man so langsam, kommt eine Routine auf. Und ich muss wirklich sagen, jetzt auch nach dem Gespräch mit dir heute, ich hätte viel früher anfangen sollen, ja. Man hätte sich viel früher wagen sollen. Es ist anfangs schwierig, aber nachher macht es auch Spaß. Und besonderer Spaß, den wir nun hier nicht haben, aber ist, in die Schulen zu gehen. Also ich habe auch Kontakt, aufgrund dieses Arte-TV-Beitrags hat sich eine Schule aus Bayern, glaube ich, gemeldet. Und mit denen bin ich jetzt auch in Kontakt. Dann diskutiere ich eben auch solche Sachen wie Grönland, ne? Abschmelzen Grönland, warum. Und das macht wirklich Spaß und ich denke, viel mehr Kollegen sollten auch diesen Schritt wagen und ich komme wieder auf diesen Arte-TV-Beitrag, haben viele gesehen und die haben gesagt, Mann, dass du diesen Mut aufgebracht hast, das finden wir toll. Ich werde das auch mal versuchen. Und das allein schon das ist ja eigentlich toll.
Also man kann ja schon so ein bisschen wieder die Metaphorik bedienen und sagen, das ist wie ein schmelzender Gletscher. Der braucht erst mal ein bisschen, bis er über den Hügel drüber ist, aber wenn er drüber ist, dann flutscht es auch. Also dann fließt er schnell. Beim Gletscher wünschen wir es uns nicht, aber bei der Kommunikation ist es nützlich.
Ja, es ist auch belohnt. Also auch jetzt, ich sagte schon das hatten wir im Vorgespräch, auf der letzten Antarktis-Expedition hatten wir eben auch einen Journalisten dabei, einen Wissenschaftler, der in den Journalismus abgewandert ist. Und allein mit denen zu kommunizieren und gezwungen werden, komplizierte Sachverhalte etwas einfacher darzustellen. Das schult uns auch, ne? Und lässt uns auch nochmal drüber nachdenken. Und das ist, ja, es ist einfach erbaulich.
Ja, vielleicht dann mal von der anderen Seite nochmal kurz. Jetzt, wenn jetzt hier Journalistinnen und Journalisten meinetwegen zuhören und sich denken, so, oh Gott, ich würde ja nie irgendwie ein Forschungsinstitut anfragen, ob ich mal meinetwegen auf der Polarstern mitfahren kann und da mal ist dann auch die Bereitschaft halt quasi von der Seite der Wissenschaft durchaus größer, dass man, dass das sich mehr verbindet. Also das, weil es so schön es ist, wie du das machst, es kann natürlich im Grunde nicht deine Aufgabe sein, ich sag mal in Anführungsstrichen perfekte Journalismuskommunikation zu machen. Also bei dem Arte-Beitrag, das wurde ja journalistisch sehr begleitet. Du hast ja den Beitrag nicht selber produziert, sondern warst Teil dessen. Also so wie die Wissenschaft in die Richtung der Öffentlichkeit gehen sollte, oder ich meine, jeder wie er möchte natürlich, aber so prinzipiell wäre das dann auch wünschenswert, wenn Journalismus mehr Offensive zeigt in eure Richtung, oder ist das schon viel zu viel? Ihr müsst euch retten, oder wo steht ihr da?
Also nein, also aggressiv verhalten sich die Journalisten uns gegenüber noch nicht. Also wir haben jedes Mal, wenn wir Expeditionen auch in die Arktis machen, haben wir immer sehr viele Anfragen von Journalisten, die gerne mitkommen wollen. Und so hatte ich auch bei meiner letzten Reise eben zu entscheiden, nehme ich den oder nehme ich den mit, weil natürlich wir in erster Linie Wissenschaft machen.
Klar.
Und obwohl Polarstern eben 50 Betten zur Verfügung stellt für die Wissenschaft, aber wenn man dann 10 Arbeitsgruppen hat, dann ist das Schiff ganz schnell voll. Aber wir versuchen wirklich immer ernsthaft einen Journalisten oder auch Fotografen Fotografie ist ja auch ein wunderbares Mittel, Sachen dann darzustellen und auch zu verbreiten. Versuchen wir, solche Leute mitzunehmen.
Da, wo es halt geht. Ja, Hartmut, man könnte jetzt natürlich, also ich habe es definitiv jetzt bei dem Gespräch immer wieder gemerkt, so ein kleines Studium in die Richtung hätte mir noch genützt für unser Gespräch an manchen Stellen, wo ich dann auch dachte, okay, da wird es sehr komplex, aber spannende Sache natürlich und wichtig. Aber gibt es vielleicht noch was von deiner Seite, wo du sagen würdest, okay, das wärt ihr jetzt, liegt dir jetzt noch auf dem Herzen, das würdest du jetzt gerne noch mitgeben und sag ich mal, sei es ein netter Gruß an irgendjemanden, der irgendwo wohnt, aber auch gerne noch was Inhaltliches.
Ja, also was ich eigentlich was mich immer mehr bedrückt oder beschäftigt, ist eben wirklich das Aufbäumen gegen den Klimawandel. Also ich finde diese Bewegung Fridays for Future finde ich also sehr gut. Ich habe auch an mehreren Klimareport, diesen
IPCC,
Klima, den Klimareport im Weltweiten, habe ich mitgearbeitet und es war eigentlich immer erschreckend, wie wenig wir eigentlich erreicht haben. Es wurde zwar immer zur Kenntnis genommen und das war ja auch super Wissenschaft, die da betrieben wurde, aber dann auf den COPs, da hatten wir ja schon das Thema, das war immer eher bescheiden, was dabei herauskam. Und so finde ich also die Fridays for Future, die haben zumindest die jungen Leute auf die Straße gebracht. Das erinnerte mich so ein bisschen an unsere Atomkraft-Nein-Danke-Bewegung, die wir in den 70er Jahren hatten. Danach war es ja dann mit der Jugend, würde ich sagen, ein bisschen lau. Da gab es nicht so die richtigen Bewegungen. Aber jetzt formiert sich da eine und das kann ich also nur begrüßen, dass also die jungen Leute, denn die betrifft es ja auch. Die sind wirklich dann betroffen, dass die sich wehren, auch Gerichtsprozesse in Gang setzen. Also alle Achtung, Hut ab. Und bin ich auch dabei zu unterstützen. Und auf der anderen Seite bin ich auch ein bisschen bedrückt, weil nicht ich persönlich, ich habe es immer versucht, aber unsere Generation, meine Generation ja eben auch dazu beigetragen hat, dass überhaupt diese Situation erst so geworden ist, wie sie ist. Dass wir eben in den 50er, 60er, 70er Jahren eher auf unser wirtschaftliches Wachstum geschaut haben als auf unsere Natur. Und da kann ich eigentlich auch nur appellieren, dass wir wirklich vermehrt eben auf unsere Natur schauen und weniger auf unsere wirtschaftlichen Erfolge, die natürlich miteinander zusammenhängen, gebe ich gerne zu. Aber es gibt genug Beispiele, wo eben beides möglich ist.
Na genau, wirtschaftlicher Erfolg ist ja jetzt nicht per se schlecht, aber die Frage ist, zu welchem Preis?
Ja, genau. Ja, und man kann ja auch wirtschaftliche Erfolge dadurch erzielen, indem man eben regenerierbare Energien hier vorantreibt. Ne? Das ist auch ein wirtschaftlicher Erfolg. Und dann kann man sogar noch Weltmarktführer werden.
Ja, genau, das ist eine gute Sache. Ja, wollen wir hoffen, dass das unsere Regierung im ganzen Querschnitt verstanden hat und da auch die Dringlichkeit, sage ich mal, verstanden hat und sich dementsprechend bewegen wird. Das werden wir sehen.
Ja, ich hoffe, dass also jetzt durch Corona ist ja die ganze Situation überall, also auch bei uns in der Wissenschaft ja etwas erschwert. Aber ich hoffe, dass diese Friday for Future Bewegung wieder Fahrt aufnimmt. Ne? Dass also wirklich sich jeden Freitag dann Tausende von Schülern und Studenten dann wieder auf den Straßen finden.
Ja, ich gehe davon aus, das wird passieren. Also so, wie ich die Szene sehe, also ich habe auch ein bisschen Querschnitt, ne, in alle möglichen von Fridays, über Parents, über Scientists sowieso. Ich glaube schon, man hat den Eindruck, dass das immer mehr, also vielleicht auch da fast wieder das gleiche Metapher mit dem Gletscher, der irgendwann Übersprung hat, dass das viel Zutrag kommt, viele Leute wollen und es füllt sich, es vernetzt sich, aber es kommt halt noch nicht so ins Rollen, weil eben die Regeln, Corona-Regeln halt eingehalten werden wollen auch. Und ich kann mir schon vorstellen, also es ist natürlich ein bisschen Daumen drücken, auch man macht sich da natürlich selber Mut, aber kann mir schon vorstellen, dass wenn jetzt wirklich mal der Punkt kommt, wir sind endemisch, wir können jetzt wieder mehr oder weniger frei leben, sagen wir mal im Fahrstuhl noch eine Maske tragen und in den ÖPNV, dass das dann auch wieder sehr schnell sehr breit und sichtbar wird.
Ja, also man kann ja, das zeigen ja jetzt auch schon die die Demonstrationen für die Impfpflicht oder fürs Impfen. Man kann auch demonstrieren mit Tausenden von Leuten und trotzdem die Regeln einhalten. Das ist ja mittlerweile auch schon.
Klar. Na, wobei, wenn sich 1 Million impfen lassen am Tag und 10.000 für Impfpflicht demonstrieren und 5.000 gegen, dann in der Presse sind die 5.000. Weil die schauen halt irgendwie besonders schräg aus. Aber gut, das ist halt ja,
so. Aber auch das hat sich in der letzten Woche oder in den letzten 14 Tagen geändert. Also da gibt es dann auch Berichte schon von, also da auch von in Dresden die Aktionen oder in Thüringen. Ja. Hamburg war ja jetzt am Wochenende eine sehr starke Gegendemonstration. Also das kommt mittlerweile auch in den Medien.
Ja, wir können wirklich hoffen, eine Revolution, also hart gesagt jetzt, natürlich nicht gegen dich persönlich, aber eine Revolution der jungen Generation gegen, gerade auch deine Generation, nicht dagegen, aber das Zepter aus der Hand nehmen, ein Stück weit diese Welt zu formen. Also, so wie wir damals,
ich habe zwar erst Ende der 70er angefangen zu studieren, aber da war die Bewegung schon fast vorbei, aber wie eben damals, die Studenten, ne, gegen den Muff unter den Talaren, ne, mehr als unter den Talaren ist der Muff von mehr als 1000 Jahren, um dann eine Änderung hervorzurufen. Also diese Bewegung könnte wieder in Gang kommen.
Ja, werden wir sehen. Das war jetzt ein sehr langes Abschiedswort. Dann würde ich dir hiermit danken für das Gespräch und noch einen schönen Tag.
Ja, ich danke dir auch und auch dir einen schönen Tag.
Thank you.